Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer weiteren Messefolge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft. Live und in Farbe hier von der Eurotier in Hannover. Mit dabei natürlich wieder Thilo. Moin, Thilo.
Moin, mein lieber Thomas. Wir stehen hier ja immer noch auf dem Stand von ADF Milking, die uns hier ja eine Heimat geboten haben, da unsere Hauptsponsoren New Holland, Deutschland und Wüstenberg Landtechnik ja nicht so auf der Eurotier vertreten sind. Verständlicherweise, Technikschwerpunkt kommt im nächsten Jahr wieder. Umso mehr freut es uns, dass wir hier mal zu Themen aus der Tierhaltung Gäste begrüßen dürfen. Und wir haben heute zwei Spezialisten hier noch eingeladen. Wir fangen an mit dem ersten, und zwar ist das der liebe Henning Thiele. Henning, auch an dich die Frage, und die betrifft jetzt nicht unsere gemeinsame Leidenschaft der Mutterkuhhaltung. Wer bist du? Was kannst du? Stell dich kurz vor.
Ja, moin Thomas, moin Thilo, schönen Dank, dass ich hier sein darf, schönen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Henning Thiele, 42 Jahre jung, ehemaliger Übersamungstechniker, aktuell bei der CRV Deutschland GmbH als Spermaverkäufer, eins der weltführenden Unternehmen, was Zucht und Effizienz betrifft, speziell für die zukunftsweisenden Themen wie ja, Footprint und ja, Futtereffizienz, ja, gesunde Kühe züchten wir, das ist unser Credo.
Genau, und als zweiten Gast wollen wir dann, nach dem Spermium kommt ja das Kalb und das Kalb muss gesund versorgt werden, haben wir heute den Peter Zieger hier, er arbeitet bei Förster, Kälbertechnik. Peter, auch an dich die Frage, stell dich kurz vor, wer bist du, was kannst du?
Ja, gebürtig Unterfranke, komme selber aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, habe Tiermedizin in Gießen und in Neun studiert, war ganz lange in der Praxis, war 10 Jahre in der Pharmaindustrie, letzten 7 Jahre in der Fütterungsindustrie und jetzt, denke ich mal, zum Abschluss meiner Karriere Kälber total mit Förstertechnik und das weltweit. Total spannend, ganz viel Potenzial bei den Kälbern, freue mich auf den Podcast.
Ja, wir fangen mal vorne an. Als erstes muss das Kalb ja gemacht werden. Da kommt dann Henning ins Spiel. Henning, was ist der Schwerpunkt für euch hier auf der Messe, beziehungsweise was sind die vielleicht die meistgestellten Fragen der Interessierten, die bei euch an den Stand kommen?
Ja, Thomas, danke für die Frage. Also der Schwerpunkt ist natürlich, ja, wir wollen unsere Genetik präsentieren, wir wollen zeigen, wer wir sind, was wir können. Wir sind in über 60 Ländern aktiv und können aus mehreren Zuchtprogrammen eben halt zeigen, was wie am besten funktioniert. Ne? Holsteinzucht ist in Deutschland immer der Fokus. Die Effizienz haben wir ganz oben auf dem Zettel. Ne? Da sind wir mit, wie gesagt, eingangs schon gesagt, führend. Wir wollen die Leute informieren, was da geht, und die Fragen kommen tatsächlich auch. Also viel speziell auf die Futtereffizienz. Wie machen wir das? Wo kommen die Daten her? Da werden wir viel gefragt. Da haben wir die Informationsquelle eben halt in den Niederlanden mit diesen Wiegetrögen und den Auswertungen, die wir da fahren. Das ist unser Kernthema. Ne? Wir wollen die Welternährung auch 2050 noch mit gewährleisten. Und ja, da sind Baustellen auf dem Weg, die wir anfassen. Von Wasserverbrauch bis ja wirklich hin, was kommt hinten an Gasen aus der Kuh raus. Das ist züchterisch tatsächlich auch messbar und auch beeinflussbar. Also
kommen auch direkt schon die Fragen zur Klimaeffizienz der Tiere. Du sagtest, euer Mutterhaus sitzt in Holland. Ich sag mal, Holland ist, was die Klimageschichten angeht, noch ein Ticken weiter und die Regelungen sind noch ein ganzes Ende härter als hier bei uns in Deutschland. Von daher habt ihr da ja doch wahrscheinlich auch ein gewisses Know-how in die Richtung, aber wird sowas auch schon direkt von den Kunden nachgefragt?
Tatsächlich, auch meines Verwunderns, wäre die Frage immer gezielter. Speziell jüngere Landwirte, ich bin jetzt 43, also alles, was ein bisschen jünger ist als ich, die setzen sich da auch schon auf Schulwege schon viel mit auseinander. Wir haben alle dieses Klimaziel von Paris unterschrieben, so wir haben die Agenda da. Das ist den jungen Leuten bewusst und ja, sie lesen das eben halt, dass man das machen kann. Doch die Frage kommt immer öfter und es sind tatsächlich eben halt jüngere Landwirte, die auch die Berührung haben nach links und rechts. Ich will jetzt die älteren Kollegen damit nicht strafen, weiß Gott nicht, auch die kommen. Aber die Fragen werden lauter. Wir sind nicht die Einzigen, die das auf dem Schirm haben. Wir sind ja halt aktuell die Führenden, das ist einfach der Unterschied. Aber auf dem Zettel haben wir das alle und das muss auch, wenn wir, wie gesagt, 2050 jede Hochrechnung noch begleiten wollen, ganz klar.
Wir haben ja den Peter schon in der Vorstellungsrunde mit aufgenommen. Du arbeitest ja im Bereich der Kälbertechnik und ihr habt ja hier auf der Eurotier 24 eine Goldmedaille gewonnen für ein sehr innovatives Produkt. Und ich durfte ja die letzten 2 Tage hier mit der Fachcreator Tour unterwegs sein und wir waren auch bei euch am Stand eingeladen. Und ich muss schon sagen, wir haben viel gesehen, wir haben viele spannende Themen gesehen, viele Dinge gesehen, aber etwas, was mich wirklich geflasht hat, war das Calf GPT, heißt das, glaube ich. Das ist quasi KI im Kälberstall. Vielleicht kannst du uns das Produkt mal kurz vorstellen. Ich finde es mega.
Ja, vielen Dank. Thilo, ist tatsächlich so, und zwar CalfGPT ist ja im Grunde genommen ChatGPT. Das heißt, das ist also der Engine, der dahinter steht, dieses OpenAI. Und viele von uns kennen es, vor allem die junge Generation, dass wir tatsächlich hier viel Wissen eigentlich darüber laufen, in Kommunikation. Und CalfGPT hilft uns einfach, ein Automat ist ja eigentlich ein kompliziertes Teil. Da steht ganz viel Technik drin, ganz viele Patente, wo man bisher eigentlich tatsächlich das immer zur Chefsache erkoren hatte. Das heißt, dass nur der Chef das bedient hat und jetzt sagen wir mal so, vielleicht die normalen Arbeitskräfte auf dem Betrieb einfache Arbeiten erledigt haben. Mit CalfGPT ändert sich das eigentlich grundlegend. Das heißt, dass jetzt eigentlich auch ungelernte Leute sich mit dem Automaten unterhalten können. Wo man beispielsweise sagt, hier, sag mir doch um 12 Uhr, wie viel die Kälber an Milch konsumiert haben. Das heißt, du kriegst in der Konversation über die jeweilige Landessprache, kriegst du Informationen, wo auch letztendlich ein ausländischer Mitarbeiter sagen kann, er fühlt sich wohl und er fühlt sich auch gewertschätzt und sieht eigentlich einen höheren Wert in seiner Arbeit. Gleichzeitig sehen wir auch, dass das eine Qualitätssteigerung ist. Und wenn man sich über die automatisierte Tränketechnik unterhält, wenn die plötzlich jetzt viral geht oder vor allen Dingen auch, wenn man sich es anschaut, jetzt über die KI, ist es ja eine Entwicklung, und da möchte ich gerade anknüpfen, was Henning gesagt hat. Wenn wir uns über Klimabilanz unterhalten, können wir jetzt schon sehen, dass eine intensive Kälbertränke, wie wir es ja in der Natur früher machen, dazu führt, dass wir die Reduktion und den Carbon Footprint, also diesen Fußabdruck, Methan, CO2, um circa 10-12% senken können, wenn wir die Kälber intensiver ernähren oder füttern bis zum Absetzen. Also deshalb geht eines Hand in Hand. Also die Entwicklung ist spannend, ist tatsächlich die Digitalisierung, diese KI, aber man schaut trotzdem, wie ist es denn die Natur? Wie wird es die Natur machen? Insofern ist es beides, geht Hand in Hand und ist eine gute Entwicklung, muss ich sagen. Erleichtert die Arbeit, die Landwirtschaft oder die Kälberaufzucht wird dadurch viel effizienter und vor allen Dingen auch, wenn wir die Arbeitseffizienz und damit auch die Futtereffizienz, also automatisierte Kälbertränketechnik über einen Automaten, die Fütterung, ist eigentlich das Effizienteste, was man erreichen kann. Also noch viel mehr als jetzt vielleicht mit einem Milchmobil oder einem Milchtaxi oder wie auch immer, weil einfach kleine Portionen alle 2 Stunden angeboten werden, die von der Verdaulichkeit wieder am höchsten sind. Tagesnahrung sind generell am höchsten und eigentlich auch die Gesundheitsparameter. Und das Abtränken, vielleicht als letzter Punkt, was ich anführen will, ist tatsächlich so, gelingt also am schonendsten tatsächlich mit dem Tränkeautomat. Also alles Punkte letztendlich, die für diese Entwicklung sprechen. Allen voran tatsächlich vielleicht der immer akuter werdende Arbeitskräftemangel, der uns alle eigentlich beschäftigt. Und da ist es eine Entwicklung, wo wir auch die Landwirtschaft immer wieder bewiesen, dass wir auch damit mitteilen können, um effizienter auch zu werden, trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen. Also eine ganz, ganz spannende Entwicklung.
Man denkt ja immer schon einen Schritt weiter. Und die Beschreibung war ja, man hat einen Knopf im Ohr. So hat man uns das gestern am Stand beschrieben. Und kann am Ende ja quasi mit der Cloud kommunizieren und kann ja auch andere Dinge damit machen. Also du sprachst eben die Milchmenge an, das Kommunizieren mit den Automaten. Aber es geht ja auch um die Kommunikation, sag ich mal, mit dem Herdbuch beziehungsweise mit deinem Herdenmanagement, was die Kälber angeht. Also ich kann zum Beispiel ohne den Zettel, der mir dreimal irgendwie in den Spaltenboden fällt oder so in der Hand durch die Gegend laufen und kann einfach Daten aus der Cloud abrufen. Und das sind ja auch einfach Dinge, die es deutlich bequemer machen, sag ich mal, zu arbeiten. Viel einfacher, ne?
Also mir schwebt gerade das Bild vor, dass sitzt auf dem Schlepper, hast also die AirPods mit drin, ja. Und kannst dann über WLAN, kannst du eigentlich tatsächlich dann tagesaktuell, also live eigentlich die Daten abfragen und kannst auch schauen letztendlich, ob tatsächlich diese Arbeiten erledigt wurden. Das heißt auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Qualitätssicherung, ne, wo man sich bisher vielleicht darauf verlassen hat, auf Zuruf, Kälber gefüttert, ja, wie viel Liter, ne, wo man es ja bisher nicht so genau weiß. Und jetzt mit dieser Technik, da wird ja eigentlich jeder Milliliter wird ja eigentlich festgehalten, wo man sagt, die Tränkegeschwindigkeit. Du weißt im Prinzip, wenn die runterfällt beispielsweise, dass ein Kalb vielleicht, dass es ein Hinweis sein kann, dass ein Kalb vielleicht krank wird. Du bist viel früher dran an der Krankheitsfrüherkennung, ne, wenn es vielleicht abweicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, eigentlich gerade so letztendlich diese Helikopterüberwachung, was es im Betriebsleiter erlaubt, zu schauen, pass auf, da gibt es Entwicklungen, die im kleinen Anfang, die er auf einem viel früheren Level und einem höheren Level eigentlich schon da erkennen kann, ohne dass er eigentlich zusätzlich Zeit aufwenden muss. Und das ist das Spannende. Gerade das Beispiel erinnert mich sehr an den Ackerbau, wo wir ja ganz weit sind, ne, mit GPS und wie immer. Und wir sehen jetzt, dass in der Tierhaltung das so wirklich langsam aufholt. Und das ist eine total spannende, eine total super Entwicklung. Ne?
Also mir juckt das gerade, Peter, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mir juckt das gerne, gewaltig gerne. Gerade in den Fingern, weil wir dieses Thema mit dieser Effizienz und die Aufzugkosten, ich brauche auf alle Fälle gleich deine Karte, weil wir machen das, was Peter gerade beschrieben hat, ja ähnlich mit der Kuh. Wir haben diese Wiegetröge, wo wir dann auch wirklich sagen, die Kuh ist da effizienter, was die Grundfutterleistung betrifft. Ne? Was kann sie aus einem Kilo Trockenmasse mehr oder weniger? Und das tatsächlich, musste ich auch belehrt werden, ich war mal der Meinung, die mittelrahmige Kuh ist die effizientere. Nein, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist genetisch. Und die genomische Selektion hat uns da auch gewaltig geholfen. Und wenn ich das jetzt so höre mit dieser Tränkegeschichte, werde ich gerade ganz nervös, weil wir messen, also wir wissen unheimlich viel über die Erstlaktierenden und weiter. Wir müssen uns unbedingt unterhalten, weil bei den Kälbern können wir nämlich noch viel mehr, also wirklich von der Kinderstube bis hin zur Laktation. Da sind ja so viele Baustellen dazwischen, wo wir die Effizienz, wie gesagt, mir juckt das gerade ganz gewaltig in den Fingern.
Ich finde es so spannend, weil...
Ja, das ist ja so ein Thema. Also, wie gesagt, wir hätten uns Montag schon treffen sollen.
Du, keine Zeit verloren. Ist genauso, wo wir, was auch mein Antrieb war als Tierarzt. Also ich bin lange genug im Geschäft und ich ärgere mich immer darüber letztendlich tatsächlich, dass wir uns eigentlich in Deutschland viel zu lange mit dem Status quo zufrieden gegeben haben.
Genau.
Ich war im letzten Jahr, war ich eigentlich in fast allen Erdteilen unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am beeindruckendsten in China. Du kriegst wenig mit, die Chinesen sind zugeknöpft. Mhm. Aber wenn du da hinkommst in diese Großanlagen, wie ich sehe, wie die Kolostrummanagement betreiben. Also da kriegen die Kälber 6 Liter gute Erstbissmilch am ersten Tag. Und die haben Werte, die diese auch alle messen. Das heißt, da wird jedes weibliche Kalb wird am dritten Tag geblutet. Und dann haben die Werte, die deutlich über den amerikanischen Werten sind, die bisher so als Goldstandard. Und da sind wir, muss man jetzt ehrlich sagen, wenn die Chinesen top sind, sind wir leider nur im Mittelfeld. Das heißt, wir haben also, ich muss es positiv ausdrücken, ein Riesenpotenzial. Wenn wir hier unsere Hausaufgaben besser machen, dabei sind, kriegen wir auch genau das dein Ziel. Wir kriegen langlebigere Kühe. Das ist ein Punkt, wo wir in Deutschland leider Gottes auch nur Mittelmaß sind. Also wir haben wirklich noch so viel Potenzial.
Aber Peter, ich merke schon, also wir könnten uns jetzt hier...
wir können auch Bier trinken gehen und dann lassen wir euch erstmal machen. Das ist
also, sorry, aber wir sind gerade so auf einer Welle, ne? Also wo du ansprichst, China. Also wir sind ja in China, ich weiß immer nicht, wie man es richtig ausspricht, sind wir sehr stark im Fleckviehsektor, ne? Aber auch sehr stark im Holsteinsektor. Mhm. Und da sind die Chinesen, so wie du schon sagst, die machen uns gerade so ein bisschen was vor. Wir kriegen es nicht so wirklich mit. Ja. Da war so ein Fachbericht gerade vor kurzem in einer Fachzeitschrift, was die wirklich an Werten messen, also bluttechnisch auch. Was kommt wirklich an? Und das sind so Fakten.
Wo wir auch freut mich, der Artikel war von mir.
Danke, das ist auch spannend. Danke, das ist schön. Das sind ja auch die Daten, wo wir ansetzen, wo die Fakten, wo wir ansetzen, wo wir sagen, die Kuh kann wesentlich mehr und wir können holt mehr Milch aus der gleichen Fläche.
Absolut.
Und halte die Kühe gesünder. Absolut. Und dann kommen wir wieder dieses Thema, es will keiner hören, aber es muss sein, dieses CO2 und Methan-Geschichte. Das muss sein. Wir haben dieses Klimaziel alle unterschrieben hier.
Absolut.
Und da müssen wir auch mitmachen. Und ich weiß, jeder Landwirt will es nicht mehr hören. Das ist, wenn du damit kommst, oh Thiele, komm, hau ab. Nein, es muss sein. Und da sind wir nun mal ganz weit vorne dabei, weil so wie Thomas eingangs schon sagte, dass die Holländer immer schon mit wenig Ressourcen klarkommen mussten. Und die holländische Kuh sich ja tatsächlich anfangs, also die erste HF-Kuh, die ist aus den Niederlanden hingefahren. Ne? Also die Vale der Amerikanerin ist eine ursprüngliche Niederländerin, wenn du so willst. So, das ist auch der Grund, warum ich da bin. Ne? Diese Innovation, die wir da haben, also dieses weltweit, dieses Vernetztsein in Amerika, in China, in Tschechien, Chile, es sind alles unheimlich große Märkte. Und die Frage ist, wo kommt die Milch der Zukunft her? Die Kühe werden nicht mehr, also zumindest nicht in Europa. Das ist einfach
Fakt.
So, da müssen wir einfach zusehen, dass wir mit den Ressourcen und da... haben wir gerade mega Synergien. Ich sehe, wie gesagt, mir juckt das unheimlich in den Fingern.
Ja, absolute Match.
Das, da geht das was. So, ne? So, und der Trend ist ja auch gerade, ich habe heute Morgen mit einem Junglandwirten gesprochen, fand ich unheimlich interessant, die melken aktuell noch 40 Kühe in der Kette. Und dann guckst du ihn an, der Junge ist 24, total motiviert, baut jetzt einen Boxenlaufstall für 60 Kühe mit dem Roboter. Chapeau, Huda.
Ja.
Respekt, dass auch der Altenteiler das mitmacht und. Wir haben aber auch auf der anderen Seite die Betriebe, die gerade 200 Kühe melken und drüber. Sie werden ja nicht größer. Sie optimieren immer mehr. Die Leistung steigt tatsächlich aktuell durch Optimierung. Das ist ein großer Trend, den ich sehe, den ich auch gerne mitnehme. Und das ist bei der Kälberfütterung geht's ja schon los. Also bei Peter in seinem Sektor geht's schon los. Wenn wir da schon Ich sag's mal ganz salopp, wenn wir da verkacken, haben wir es verloren.
Genau, fürs ganze Leben.
Da müssen wir, so wie du sagtest, wir müssen unsere Hausaufgaben mehr machen. Und da ist der Trend auch deutlich zu sehen, dass die Ausbildung, die wird auch wieder qualitativ besser. Die Leute stellen Fragen, die jungen Leute kommen, also ich sehe es auf der Eurotier auch viel, dass sie kommen und oftmals erst gar nicht wussten, wer wir so wirklich sind. Ja, ihr habt ja Fleckvieh und so. Nein, nein, nein. Und dann kommst du mit diesen Kennzahlen effizient und dann kommen die Fragen. Und dann kommen auch junge Landwirte und sagen, Mensch, was bringt mir das? Also am Ende des Tages ist es entscheidend zwischen Daumen und Zeigefinger. Habe ich da einen Vorteil von, ja oder nein? So, und wenn ich natürlich dann sagen kann, ich kann da irgendwo am Jahresende wirklich 6-7 Tonnen und mehr Grundfutter einsparen, weil ich einfach eine effizientere Herde habe, das ist der Trend. Also wir hatten ja dieses Thema, was ist der Trend der Zukunft? Trend ist optimieren. Wir sind lange genug Status quo gefahren, bin ich komplett bei dir. Mein alter Herr wird mir jetzt an den Nacken hauen, wenn ich mich so reden würde. Aber wir sind Status quo gefahren und gesagt, gut, wir machen Milch und fertig. Jetzt müssen wir wieder groß werden. Wir müssen ja wieder Vorreiterrolle werden. Also das ist, du siehst das in Amerika, ihr wart ja gerade da, Thomas. Ne? Auch da wird die Höfe werden nicht mehr. Milch wird aber weiterhin steigend, auch da. Die Nachfrage nach Spezialprodukten, die ganzen Proteine, nach Käse, die wird steigen in den nächsten Jahren. So, wo kommt die Milch in Zukunft her, wenn wir weniger werden? Also ich hatte letztens gerade einen Referenten vor mir, da haben wir die Folien gesehen und er fragte mich dann auch, Henning, wo geht der Trend hin? Wo holen wir die Milch 2040 her? Wenn wir hier von Zahlen, wissen wir alle, die Betriebe werden nicht mehr, Baujahr 60 bis 65 kommt jetzt.
Ja.
Viele Hofnachfolge ist nicht da, wir müssen optimieren und wir sehen diese Neubauten nicht. Ne? Jeder sagt, in Deutschland stagniert das gerade und da wird nicht mehr gebaut. Nee, wir sehen die Investitionen nicht, die ist in der Hülle. Ne, das ist ne, Förster, ne, das ist die Tränketechnik, die Besamung, die Genetik bringt mehr intensiver. Beef and Dairy ist großes Thema und da kommt dann auch natürlich wieder die Fütterung instande. Wenn ich dann natürlich so ein Beef-Kalb habe, auch den muss ich vernünftig versorgen. Das ist ja nun mal so. Ne? Und dann die ganze metabolische Prägung, die ich dann natürlich mit Systemen, deswegen juckt mir das ja so, mit deinen Systemen eben halt auch steuern kann oder kontrollieren kann. Das ist ein Trend, der definitiv wahrgenommen wird, immer mehr, weil auch aber auch die Leute auch kommen und weil so Menschen wie du und ich da stehen, weil wir auch Bock drauf haben und das auch kommunizieren. Ne, es ist ja vieles in der Vergangenheit schon gewusst, aber nicht kommuniziert. Oder?
Also da bin ich total bei dir, muss ich sagen. Und jetzt haben wir ja auch die Medien, sozialen Medien, ne? Auch Leute wie Thomas beispielsweise, der so viele Leute erreicht. Es ist eine schöne Entwicklung, muss man jetzt ehrlich sagen. Ne? Auch hier Effizienz, ne? Mit wenig Aufwand wirklich auch tatsächlich eine Story zu erzählen und vor allem auch das Bild, dieses positive Bild, das wir ja erleben, wenn ich hier die Stimmung anschaue, ne? Also durchweg positiv. Ja. Und wenn man es sich mal anschaut, trotz dieser politischen widrigen Rahmenbedingungen, die Landwirte, die stehen in den Stadtlöchern, ne, wie sie bauen. Und wir sehen von unserer Seite, was die Kälber angeht, wir waren überrascht eigentlich, wie stark die Nachfrage, vor allem auch wie konkret die Nachfrage ist, an neuen Kälberstellen, neue Technik. Und dann wir sehen, dieser Trend der Automatisierung, der ging ja bei der Eutergesundheit, beim Melken los. Der geht über die Fütterung, automatische Fütterung. Wir sehen es einfach auf breiter Front. Es geht jetzt in Richtung Kalb. Na, dass man
wir haben das Pferd eigentlich verkehrt schon mal aufgezäumt.
Eigentlich
ne?
Ja.
So, wenn wir es mal so salopp sagen wollen.
Ich so, ne? Eigentlich wäre der Anfang
gewesen. So wie du schon sagst, die Potenziale in der Kälberaufzucht sind enorm.
Enorm.
Und
das
enorm.
Das ist so. Und sind wir mal ganz ehrlich, das heißt, wir melken ja gerade mal die Hälfte dessen Potenzial, was möglich ist. Das weißt du viel besser als ich, ne? Du schäffst dich ja, ne? Das ist ja so ein Punkt. Ich bin ja viel auf Betrieben unterwegs. Und ich sehe aber tatsächlich, wir haben 50% Potenzial noch. Also, wenn man so will. Und eigentlich ohne, dass wir viel anders machen müssen, wir müssen es einfach besser machen. Und das von Anfang an, das geht bei der Transitfütterung los. Ne?
Also wir hatten gerade einen Bericht zu fassen, kommt jetzt die 20.000 Liter Kuh.
Die kommt.
Kommt sie.
Die ist schon
da. So, und dann stehst du da und liest diesen Bericht und ich kenne auch die Dame, die das Ding geschrieben hat. Und dieser Mädel, da sind wir schon lange hin. Wir kriegen sie nur nicht. Wir kriegen sie vom Grund nicht hoch. Die Eiche ist da, aber wir pflegen sie nicht.
Aha.
Das ist so.
Also wir sehen ganz, ganz klar, wenn ein Betrieb die umstellt und hat also, wir gehen mal davon aus, er hat 800 Gramm Tageszunahmen, ne? Und er schafft es plötzlich, ja, 200 Gramm mehr. Dann gibt's Formeln, die von der Universität in Cornell erarbeitet wurden, dass dieses Kalb, wenn es später mal abkalbt, dann wird es 400 Liter mehr Milch produzieren. Weißt du, eigentlich beim gleichen, mehr oder weniger gleichen
Aufwand. Die Baustelle ist nicht groß. Also das ist ja einfach nur Liebe und Pflege. Also da appelliere ich auch immer wieder an meine Youngstars. No. Weil da komme ich immer noch leichter rein.
Ja.
Macht was, fangt unten an. Also die Kuh von heute liegt da gerade im Stroh. Das geht bei der Geburt schon los, wenn du da schon.
Ja, cooler Spruch.
Ja.
Ist so, ne?
Henning, welche Möglichkeiten der oder inwieweit könnt ihr Einfluss nehmen auf diese Jugendentwicklung? Ich sag mal, wenn du sagst, ihr könnt die Futtereffizienz testen, dann bin ich ja aber immer erst nach der Kalbung. Inwieweit findet die Jugendentwicklung Einfluss auf die Herden oder auf die Bewertung der Tiere nachher, die ihr für die Zucht nutzt?
Also ich jetzt richtig, danke für die Frage. Wenn ich jetzt richtig verstehe, also du meinst auch vom Kalb an den Einfluss auf die Zukunft?
Ja, genau, die Entwicklung quasi zwischen der Geburt und der Kalbung. Ich sag mal, wenn wir die Futtereffizienz messen, dann sind wir nach der Kalbung. Ja. Da können wir nachher dann sehen, was er immer erreicht. Aber diese ersten 2 Jahre des Tieres, finden die Einfluss oder den Weg in eure Herdhufbewertung oder in die Bullenbewertung nachher, in die Zuchtbewertung?
Der Weg ist da. Einer ist ja die Kälbervitalität schon mal von vornherein. Das geht alles so um die Kalbung rum. Ne? Wie kommen sie raus? Ist ein Bulle vital in der Vererbung? Ja, nein. Ne? Mama hat, darf man nicht vergessen, ganz wichtig in der Genetik, Mama ist die halbe Herde. Mein Schnack ist immer, Mama ist die Herde, der Bulle ist nur zum Vermehren da. Jedoch muss der Bulle Qualitäten mitbringen. Und da schließe ich nochmal bei Peter eben an. Da können wir, also wir machen da schon einiges mit Vitalitätsmessungen und auch Tageszunahmen, Geburtskontrollen, wir wiegen und machen und tun. Aber da geht noch mehr.
Absolut.
Und wenn ich das, wie gesagt, deswegen, das ist dieses, da geht wesentlich mehr. Wir schenken, und das ist auch, wie du schon sagtest, in der Vergangenheit, wir haben die Jungtiere gehabt und wir schenken denen eigentlich zu wenig Beachtung, weil wir mit der Milch bezahlt werden. Das ist einfach Fakt. So, und ich sehe die Betriebe, ich habe zum Glück immer mehr davon, die bei den Jungtieren oder auch bei den Kälbern schon sehr viel Liebe investieren. Und ich bin ja auch so, ich bin Kuhfanatiker. Ne? Ja. Thilo, Thomas, ihr wisst das, ne? Wenn ich eine Kuh sehe, bin ich weg, weil die muss ich mir erst angucken. Und es gibt nichts Schöneres, wenn ich auf die Betriebe fahre und eine Kuh hat für mich nicht nur eine Nummer, sondern weil ich diese Kuh schon seit Jahren begleite. Ich bin jetzt gut 10 Jahre bei der CAV und mache diese Beratung so intensiv. Anpaarung kann ich. Ich eins kann, ist das Kühe produzieren. Ich kann Kühe hinstellen und wenn ich einen Betrieb habe, der da mitgeht, dann liebe ich das. Und ich habe ein Beispiel, so eine Kuh im Kopf auf einem Betrieb von einem sehr guten Freund. Wenn die nicht tragend wird, dann schlafe ich 2 Tage nicht. Dann rufe ich irgendwann an und sage, den Besamer brauchst du nicht anrufen, die besame ich dir. Weil ich aber auch sehe, wie dieses Tier von Kalb an biss. So, aber da können wir noch mehr, und da schließe ich nochmal kurz an, wir können da noch mehr machen zwischen erst laktierend und Kalb. Da geht noch viel mehr. Wir haben aber den Fokus gerade viel eben halt auf die Kalbung, weil wir beim Milchgeld bezahlt werden. Das ist Fakt. Oder nach der Kalbung.
Also meine schlaflosen Nächte, die habe ich mehr oder weniger auch, wenn ich einfach als Tierarzt sehe, wenn ich in den Bestand komme, wo so eine tolle Genetik drin steht, Kälber, und die so ein schlechtes Umfeld haben. Das heißt, von lüftungstechnisch. Das heißt letztlich auch, wie oft wird entmistend? Also ganz hohe
Mistmaterial. Genau, diese ganz kleinen Stellschrauben.
Ne? Ja. Und das sind so Punkte letztlich, das siehst du ja nicht. Diesen schädlichen Einfluss siehst du erstmal nicht. Ne? Und wenn man sagt, okay, das haben wir immer schon so gemacht, hat immer funktioniert. Und dann sagt, okay, wir haben eine tolle Milchleistung. Ja, aber wenn du das mal dann ändern, wenn du beispielsweise die Mistintervalle einfach mal halbierst, dann sagst du, komm, statt alle 2 Wochen misst man mal jede Woche. Der Effekt ist, der zahlt sich eigentlich schon innerhalb von ein paar Wochen aus. Die Tagesnamen sind höher, ne? Die Kälber sehen besser aus.
Wie oft führst du die Diskussion über Ad libitum-Fütterung? Ja, das machen wir nicht. Ach, das ist viel zu aufwendig. So, und dann hast du die Betriebe, die es dann durchziehen und sagen, Moment, Schende, da kommt ja wirklich Milch raus. Ach nein. Also ich habe 2 Töchter. Wenn ich die ordentlich versorge, dann werden das ordentliche Menschen. Und dann werden die auch im Leben stehen. Das ist mit dem Kalb nichts anderes. Wenn ich das ordentlich versorge, also ich sehe hier gerade von ADF das Video, da läuft eine Kuh, da ist ein Euter drunter. Da freut sich jeder Züchter. Aber dieses Euter wird ja schon in den jungen Jahren
absolut mit
geprägt. Und die Genetik hat natürlich auch großen Einfluss drauf. Ne?
Eigentlich sogar in den ersten 5 Wochen. Das ist verrückt, weil da ist ja die Zellteilung.
Diese ganze metabolische Prägung.
Ja. Dann hast du einfach vor allen Dingen auch eine höhere Zellteilung. Das heißt, wir haben viel mehr Zellen, die nachher dann die Milch produzieren. Ja. Und das ist ja das Geheimnis. Das wissen wir. Ist die Frage letztendlich, warum machen es so wenige? Ne? Es ist einfach tatsächlich eine Tätigkeit, die eigentlich hier keinen Mehraufwand bedeutet.
Das ist ja die Krux.
Ich muss sagen, also ich habe, glaube ich, noch keinen Podcast erlebt, wo 2 Menschen, die sich vorher, glaube ich, nicht kannten, so miteinander matchen. Aber das ist ja auch was ich einfach absolut genial finde. Hier sind 2 Bereiche, die gefühlt gerade zueinander finden, ein Stück weit, wo man Synergien erkennt. Und wenn wir...
B verbindet Menschen.
Ja, wenn wir das jetzt schaffen, daraus was zu entwickeln, das wäre natürlich gigantisch. Also ich finde es aber super, wie euphorisch ihr seid. Und ihr habt ja auch schon gesagt, dass ihr auch bei den Landwirten so eine gewisse Aufbruchsstimmung erkannt habt. Es wurde im Vorfeld der Messe ja doch auch so ein bisschen, ja, waren viele skeptisch, haben gesagt, oh, kommen da eigentlich so viele? Und das war am ersten Tag doch vielleicht ein bisschen leer und so. Und aus dem, was ich jetzt höre, war es ganz anders, oder?
Ja, wenn ich zuerst darf.
Ja, aber
also,
klar.
Wir waren wirklich überrascht, wie viele Landwirte mit ganz konkreten Vorstellungen für einen Kälberstall-Neubau oder neue Tränketechnik, automatisiert ist ja der Schlager. Natürlich hat die Goldmedaille geholfen, machen wir uns nichts vor. Aber wenn man sich tatsächlich jetzt Methoden vorstellen kann, gerade letztendlich Abdrängen. Abdrängen ist ein Thema, wir machen das eigentlich immer noch zwangsweise. Wir sagen, okay, das Kalb hat jetzt 90 Kilo, 100 Kilo, jetzt wird es abgedrängt. Das ist eine menschliche Entscheidung. Ja. Und damit letztendlich werden wir dem Tier nicht gerecht. Das ist, eigentlich muss es so sein, und das ist tatsächlich das, was wir jetzt schon können. Wir können dem Kalb die Entscheidung selbst überlassen. Stichwort Kraftfutter gedrängtes oder individualisiertes Abdrängen. Das klingt jetzt ziemlich hochgestochen, aber wenn du tatsächlich diese täglich aufgenommene Kraftfuttermenge messen kannst durch den Kraftfutter-Tränke-Automat und der sich verbindet mit dem Milchautomaten und es abgleicht, sodass das Kalb jeden Tag die gleiche Energiemenge aufnehmen kann, dann ist das Abdrängen kein wirkliches Absetzen, sondern die laufen einfach im Wachstum so weiter und haben also keinen Stress. Und das Verrückte ist, und da gibt es amerikanische Untersuchungen, die zeigen, wenn es so gelingt, hat es ein Potenzial. Und jetzt aufpassen, das ist kein Druckfehler, was ich jetzt sage. Die können bis zu 1000 Kilogramm mehr Milch produzieren, wenn das Abtrinken gelingt in der Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, und die Kälber das überhaupt nicht merken. Und das geht. Und Kalb die Entscheidung selbst überlassen. Das
schreibe ich sofort.
Ja, freut mich. Ja, weil es ist so. Der eine will vielleicht 2 Wochen früher abgesetzt werden, der andere vielleicht 2 Wochen später. Von der Natur ist es so, ich habe selber Mutterkühe, ich habe ein paar Highlands zu Hause, die werden mit 7, 8 Monaten, können wir natürlich Milch nicht machen, weil die dann fehlt. Aber letztendlich der Trend, und da bin ich ganz froh, letztendlich, wir gehen einfach dahin, generell einfach die Kälber vielleicht ein bisschen später abzusetzen. Wenn wir mit 12, 13 Wochen da sind, und das machen eigentlich schon fast die Hälfte aller Landwirte, die haben das schon erkannt, und keine will zurück. Die merken einfach, es geht mehr, und da wiederhole ich mich, in Richtung Natur, aber halt eben mit der Hightech, mit der neuesten Technologie. Und das funktioniert einfach. Ist Zeitersparnis. Wir haben eine bessere Arbeitseffizienz, Futtereffizienz. Im Endeffekt rechnet sich das für jeden Landwirt. Eigentlich hätte ich fast gesagt, unabhängig von der Betriebsgröße.
Und es ist so. Das ist völlig, genau, die Betriebsgröße ist sehr irrelevant.
No?
Das ist, und wir haben tatsächlich, also ja, aufgrund, dass vor 2 Jahren auch noch diese Corona-Bestimmung waren. Also wir sind schon davon ausgegangen, dass viele Leute kommen, das Jahr, weil die Stimmung allgemein unterwegs, wir nahmen sie auch auf. Ne? Wir sind über 30 Außendienste und jeder hat gesagt, die kommen. Ne? Dass sie uns aber so die Bude einrennen, da hätten wir nicht mit gerechnet. Also ich hatte Dienstag, sitzen da 16, 17 Betriebe auf dem Bestand. Das sind deine eigenen und du kannst dich nicht zerreißen.
Ja.
Also da sind wir und viele, wie gesagt, viele junge Menschen, und das ist das, was mich so berührt auch. Ne, da kommen junge Leute, die haben die Höhler gerade fertig, die gehen gerade zur Höhler und die haben Fragen.
Mhm.
Und die haben andere Fragen als, Jungs, verzeiht mir, aber als die ältere Generation. Das ist nun mal. Die haben andere Fragen, weil sie, wie du auch schon sagtest, durch die Medien anders vernetzt sind, anderes Wissen kriegen. Ich sehe das immer, dieses, wie schnell sind die auf Insta? Also ich gehöre zum mittleren Schlag, ne? Ich bin eher der TikToker, weil da brauche ich nur schieben, da muss ich nicht irgendwas tippen und programmieren, ne? Das ist einfach Fakt. Also nee, wir sind total überrannt und positiv überrannt, ne? Also es freut uns sehr. Also,
ich schreibe es sofort.
Glaube ich dir.
Aber so von euren Gesprächen jetzt an den Ständen, wo meint ihr denn, geht die Reise hin? Peter, du hast gesagt, die Leute planen Kälberstelle. Klingt für mich jetzt aber erstmal so mehr nach Effizienzsteigerung, nach einer Optimierung im Bestand. In euren Gesprächen vernehmt ihr da auch, dass in Wachstum investiert wird, weil das ist das, was ich so mitkriege, wenn man spricht und auch so hier auf der Messe so ein bisschen. Die ganz großen Kuhställe werden im Moment nicht gebaut und die Betriebe, die ausfallen, die aufgeben, die Kühe, die werden nicht komplett wieder vom Nachbarn aufgenommen, so wie es früher nochmal war, oder?
Ist tatsächlich so. Das heißt, der Trend wird sich fortsetzen, dass wir in Deutschland, leider Gottes, natürlich auch durch die Politik, durch diese Unsicherheit gefördert, auch gewollt, man kann es nennen, wie man will. Es wird weniger werden, aber die übrig bleiben, letztendlich werden sie stabilisieren. Vielleicht geringfügig, vielleicht noch mehr werden, aber auch da sind die Umweltauflagen, ne, lokal oder national, einfach so der Bremsschuh, muss man sagen. Insofern ist Effizienzsteigerung, du hast genauso ausgedrückt, Thomas. Es ist eigentlich das Schlagwort, das in allen Bereichen gilt. Ne? Ich habe es vorhin gesagt, mit der Automatisierung, muss man sagen, letztlich auch natürlich, das Mistmanagement habe ich vorhin vergessen, auch was sich da getan hat.
Ja.
Ne? Also wenn man es abschiebt, letztlich, es geht alles in Automatisierung. Und ganz, sind wir mal ganz ehrlich, du sagst, mittlere Generation, wir sehen es ja, die junge Generation schreit ja förmlich danach. Ne?
Gen Z, die wollen, ne? Genau, die wollen das wissen.
Also es muss einfach effizienter werden, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und Was ich noch sagen möchte, ich finde es immer interessant, dieses Profilbild eines Arbeitsplatzes. Und neulich hat ein Kollege mir das mal wirklich sehr bildlich vor den Augen führt. Du hast zwei Arbeitsplätze, einmal im Ackerbau auf einem Hightech-Schlepper und einmal im Stall, ja, wo du im Prinzip im Mist stehst und musst misten. Das heißt, wo finden wir keine Leute? Ich meine, im Schlepper, letztendlich, wenn der mit dem Raumschiff unterwegs ist, voll klimatisiert, ne, mit Spotify, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, der sich seine Playlist zusammenstellen kann und diese Knöpfe und sieht, was er macht, oder kann sich relaxen, 8 Stunden steigt er ab vom Schlepper und dem tut nichts weh. Ja. Der hat einfach dann 20 Hektar bearbeitet, er weiß, was er gemacht hat, wie erfüllend ist das denn? Und dann, gleiches Bild, gleiche Zeit, ist jemand im Kälberstall, na, viel Handarbeit letztendlich, ihm tut's Kreuzweh letztendlich. Ja, ich glaube auch hier, und deshalb ist die Technologie oder die Automatisierung in dem Fall, wertet es den Arbeitsplatz auf. Na?
Wie sofort bei dir.
Und das ist was Schönes, das ist eine schöne Wind, die längst überfällig ist, die jetzt aber mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit eigentlich Fahrt aufnimmt. Insofern ist man da nicht bange davor, weil wir haben immer gezeigt, und das ist der schönen Landwirtschaft immer gezeigt, dass er ein Vorreiter sein kann. Eigentlich noch viel mehr und besser als die Automobilindustrie.
Du, wir haben, also welche Branche hat in den letzten Jahren so zugelegt?
Mir fällt keiner ein.
Nein, mir auch nicht. Na? Also wir sind schon in einem geilen Laden, das ist nun mal so.
Da darf man stolz sein.
Ja,
das ist tatsächlich so. Wir sind Teil dieser Industrie.
Ja, und so wie du auch sagst, diese Misswirtschaft, also ich will gar nicht mehr zwingen, aber diese Arbeitsfallen.
Ja.
Also jetzt mit eurem Tränkesystem zum Beispiel, ne, da sind ja auch Arbeitsfallen. Und Arbeitsfallen sind das größte Problem. Also ich komme aus dem Hamburger Speckgürtel. Du gehst lieber an der Tankstelle zum Arbeiten als im Melkstand. Die Vorteile liegen auf der Hand. So, wie kriegen wir es wieder hin, diese Arbeitsplätze attraktiv zu bekommen? Und auch, dass die Leute wieder Spaß kriegen. So, das ist, ne, wir waren regelmäßig, ich meine, wir kennen uns alle durch das laute Schreien in Berlin. Und wir diskutieren das eigentlich schon, wie kriegen wir unsere Arbeitsplätze wieder sympathisch.
Ja, absolut. Aufgewertet.
Attraktiv, ne? Genau.
Na?
Das ist, und da sind auch eben halt solche Podcasts. Du bist ja zum Glück nicht der Einzige, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Aber wenn ich so Agnes zum Beispiel sehe, ne, die macht ja auch viel, oder Q-Tube und KKG, ne, so deine YouTube-Videos, die bringen ja die Leute auch hin, die auch nicht aus der Branche kommen. Und das ist wichtig.
Absolut.
Das ist wichtig, weil früher, ich war in der Schule, wir waren in der Klasse mit 16 Kindern, da war von 7 kamen aus der Milchwirtschaft. 7. Meine Tochter geht jetzt auf eine Schule mit gut 1200 Kindern. Ich kann dir sagen, auf der ganzen Schule sind keine 2 Dutzend, die irgendwo Berührungen oder aus der Landwirtschaft bzw. Milchwirtschaft kommen.
Ja.
Das ist übertrieben. Meine Tochter kommt auch nicht aus der Milchwirtschaft, aber ich nehme sie ja mit. So, und sie sagt auch, Papa, wenn du zum Melken fährst, sag Bescheid, ich komme gerne mit. Also, okay, ist Genetik, ne? Da sind wir wieder dabei. Anpaarung kann ich. Das steckt da einfach drin.
Ja, und deshalb müssen wir gerade über soziale Medien tatsächlich die Landwirtschaft sich da hinbringen, wo es im Moment eigentlich, wo kein Bild existiert.
Weißt du, euch mal aufgefallen, dass wir hier alle 3 Mutterkuhhalter sind und er die Fragen stellt?
Ja, ungerecht. An der Stelle wollte ich auch kann nur sagen, Kälberblogger, das ist eine Herzensangelegenheit, bin ich auch.
Habe ich auch schon gesehen. Kälbercoach auch, Kälberblogger, Kälberschneger.
Also, ich stelle ja gar nicht viele Fragen. Das läuft hier ja, also das haben wir selten gehabt. Das ist herrlich.
Aber ich will kurz eingrätschen. Also der Kälberblogger, ne? Da kommen ja auch unheimlich interessante Themen und auch brandaktuelle Themen. Und das,
ja.
Also ich sitze, wie gesagt, ich bin der TikToker. Ich schieb da so durch, weil, ne, ich habe keine Zeit und schmück dabei schnell ein und dann hau ich wieder ab, ne?
Ja.
So, und dann bleib ich bei solchen Sachen eben halt hängen und dann hörst du dir das an und dann stellst du auch andere Fragen. Also Thema Kälbermanagement, Kalbung. So, wir haben gerade dieses Thema, dass die Beef and Dairy ist, großes Thema. So, dass dann gerade eine besondere Rasse gerade unheimlich schwere Abkalbung produziert. Warum passiert das jetzt auf einmal? Wir sind um die Kuh rum, werden wir immer optimierter. Und wenn wir die Kuh gut optimieren können, kriegt das Kalb da was von ab. Wir haben in der Vergangenheit, um das mal salopp auszudrücken, die Kuh eigentlich unterversorgt und die Kälber waren klein. Warum? Weil sie nicht genug gekriegt haben von Mama. Ganz einfache Geschichte.
Ja.
So, dann kommen diese Sachen, wir drenchen die Kühe, wir betüdeln sie, wir machen mehr Techniker rein in der Geburtsüberwachung, ne? Wir haben das Ultraschallen, wir wissen, ob da Zwillinge rauskommen, ja, nein, ne? Wir können uns anders darauf einstellen. Und in der Genetik ist das genauso, ne? Du stellst dich darauf ein, dass das funktioniert. Ich meine, keiner will eine hässliche Kuh melken. Hat doch keiner Bock drauf, ne?
Das hast du gesagt.
Ja, aber es ist doch Fakt.
Als einzigen der Melken, der würde ich das unterschreiben wollen. Ja, das stimmt schon.
Also, toi, ich nehme mich immer ganz weit aus dem Fenster. Ich gehe auch regelmäßig melken, weil ich bin der Melker. Mich ruft man nicht an zum Trecker fahren, ich fahre dir in deinen Fendt eine Beule, dann sind wir keine Freunde mehr. Aber was nicht passiert ist, ich hau dem Melkstand keine Kante rein. Warum? Weil das Ding verdient doch mein täglich Brot.
Mhm.
Und ich habe beim Freund gerade vor kurzem gemolken, wir hauen da 220 Kühe in knapp 2 Stunden durch.
Und alle sagen, boah, Thiel, das ist aber eine Nummer. Ja, warum? Weil wir aber auch züchterisch darauf geachtet haben, dass die Melkbarkeit eher bei 3 ist und nicht bei 2. Dass das im gesunden Verhältnis bleibt. Ich will doch da drin stehen. Ich melke gerne, aber ich bin auch gerne bei Frau und Kind. Also es geht uns allen noch so, ne? So, ja. Und da jeder sagt, boah, das ist aber schnell, also die haben ja keine Milch drin. Doch, dieser Betrieb hat 12.600 Kilogramm Milch. Aber wir haben eine durchschnittliche Merkbarkeit von 2,9 bis 3,1. Das macht dann Laune.
Aber das ist ja auch genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich bin gerne bei Frau und Kind. Das ist ja auch wieder was in diesen Teil rein spielt, Attraktivität des Arbeitsplatzes. Und das ist ja das, was Peter vorhin eigentlich so gut beschrieben hat, dass wir es eben schaffen, durch technische Entwicklung, also eben auch andere Mitarbeiter mehr mitzunehmen, weil wir einfach in der Lage sind, auch wenn sie nicht ganz so hoch qualifiziert sind, sie über die Technik vernünftig mitzunehmen, sie auch zu motivieren, so dass ich selber vielleicht auch als Betriebsleiter ein Stück weit entlastet werde. Ich mache den Arbeitsplatz vielleicht für die Aushilfskraft und so weiter vielleicht auch wieder ein Stück weit attraktiver, weil man mit moderner Technik in Kontakt kommt, weil man auf einmal ja auch Verantwortung ein Stück weit mit übernehmen kann, ohne jetzt unbedingt gleich damit auf die Nase zu fallen. Also das ist ja eine absolute Win-Win-Situation eigentlich für alle drumherum, wenn wir auf dem Weg weitergehen. Also deswegen mega spannend. Und
Thieler, unterschreibe ich total. Eigentlich müsste ich sagen, Kälbermanager, ne? Kalbmanager. Jetzt kein normaler Arbeiter, sondern der Mitarbeiter ist ein Kälbermanager, ne? Ja, der Daten managt, weil er wirklich dann auch, und das wertet die Arbeit auf, auch schon vom Wording her, ne?
Genau. Das Wording ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema. Bin ich Maker, ne? Oder ja, bin ich?
Absolut.
Ne? Facility Manager ist das beste Wort immer dafür,
genau,
ne?
Das
ist einfach Fakt.
Peter, für euer Calf-GBT habe ich mich gefragt, wer sind da für die Kunden? Also, ich weiß jetzt nicht, was das System kostet. Das kam, glaube ich, gestern am Stand bei unserer Führung gar nicht zu Wort oder zum Gespräch. Aber sind es kleinere, mittlere Familienbetriebe oder seht ihr die Zielgruppe für diese Automatisierung eher bei den Großbetrieben, die mit Fremdarbeitskräften arbeiten? Du hast ja gesagt, ein gewisses Controlling ist da auch mit bei quasi.
Thomas, du hast im Prinzip eigentlich gerade am Ende gesagt, eigentlich sind es die erweiterten Familienbetriebe, die mit Mitarbeitern aus mehreren Nationalitäten vielleicht bestehen, ne? Wo du beispielsweise 3 Personen hast, die aus 3 unterschiedlichen Ländern kommen, auch sprachlich überhaupt, ne? Wo es auch schwierig ist, selber vielleicht auch mit ihm zu kommunizieren, ne? Vielleicht gerade übers Handy oder über eine Sprach-App oder wie auch immer. Das sind diese Zielbetriebe, die am ersten, wir haben es ja auch getestet lange und die sind sofort darauf angesprungen. Ne? Auch der Name hilft uns natürlich da dabei, CalfGPT. Ich war in Neuseeland, ich war in China, ich habe denen erzählt, was wir vorhaben. Ich habe nur CalfGPT, oh, die wussten sofort, was ist. Weißt du? Der Name ist auch dann genau, da trifft es auf den Punkt. Und manche haben gesagt, pass auf hier, da kann der sich wenigstens eigentlich mit einem in seiner Muttersprache unterhalten, wenn er schon da ist. Weißt du, diese Vereinsamung, die auch stattfindet, ne? Wenn die dann da sind, auf dem Betrieb, wochenlang, monatelang und können mit keinem anderen reden. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen abgehoben. Aber diese wenigen Gespräche, die helfen schon nach dem Motto, was ist diese Wertschätzung, die man dem ausländischen Mitarbeiter ja entgegenbringt. Egal, ob er aus Usbekistan kommt, Tadschikistan oder wie immer, da gibt es ganz viele Betriebe, die das haben. Und die haben wirklich, die sagen mit Kussern, Mensch, endlich kommt da mal was, wo wir sagen, ey, das hilft und das bringt uns weiter, auch in der Wertschätzung, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit. Also die sind dermaßen begeistert und deshalb denke ich, haben wir auch zu Recht diese Goldmedaille bekommen.
Das heißt, wenn die dass das System übersetzt auch die Anweisung. Ich hatte wohl mitbekommen, dass unterschiedliche Sprachen möglich sind und sogar Dialekte verstanden werden können.
Außer Plattdeutsch. Thomas, tut mir leid.
Plattdeutsch nicht?
Nein.
Also der Kollege hat uns erzählt, Sächsisch geht, da muss Plattdeutsch auch gehen.
Nee.
Noch schlimmer geht's ja fast gar nicht. Wie ist es mit Schweizerdeutsch, wenn wir unseren...
Das geht.
Tatsächlich.
Zwischendeutsch geht, ja. Absolut.
Ja, das geht. Aber dann siehst du den Einzug dieser ganzen KI.
Ja.
Also wir sehen das in der Genetik tatsächlich ja auch. KI zieht ja überall ein.
Absolut.
Ne? Die Datenauswertung und. Ne?
Ja.
Ohne KI ist das heute eigentlich nicht mehr.
Aber das ist natürlich mega, wenn die Sprache übersetzt werden kann für die ausländischen Mitarbeiter. Das ist natürlich genial.
Und Thomas, es geht ja sogar noch einfacher. Das heißt, du sprichst rein und das System erkennt, welche Sprache du sprichst. Also vielleicht nicht immer, manchmal, wenn du undeutlich bist, aber ne, wenn also ein Rumäne rumänisch reinspricht, kriegt er eigentlich eine rumänische Antwort. Das heißt, du musst nichts umstellen, sondern das System ist so genial einfach, ne, adaptiert jetzt für den Tränkeautomaten, dass es dermaßen Spaß macht, was auch damit jetzt erstmal die Erfahrung zu machen. Aber das ist nur eine Frage, die ich euch nicht beantworte. Was kostet das Ganze? Also im Moment haben wir eine Aktion laufen, in den nächsten 3 Monaten, wenn irgendwas von uns gekauft wird, ist es dabei. Das ist ja ein Zugang zu einer Software, zu einer Applikation. Also wenn du heute im Prinzip einen Automaten hast, dann sind die Daten ja in die Cloud. Das ist ja kostenfrei. Und das ist eine Zusatzfunktion, eine Premium-Funktion, ne? Wo wir halt eben noch mehr Daten, vielleicht noch wertvolle Daten eigentlich in der Premium-Funktion haben und die im Zusammenhang damit letztendlich beinhaltet werden. Also das sind keine großen Summen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich wirklich, das sind Centbeträge. Also der Nutzen steht bei weitem über dem Aufwand.
Wir gucken immer, was es kostet. Wir müssen gucken, was es bringt.
Genau, das ist
das. Das ist der springende Punkt.
No? Genau. No? Ja, genau. Genau. Es ist nicht entscheidend, was wir am Ende an Kosten haben, sondern entscheidend ist ja der Ertrag dabei. Ist er positiv oder negativ? Und wenn er positiv ist, ist es ja egal, was es kostet. Genau. Und was ich aber nochmal kurz dieser Spracherkennung sagen wollte, der Kollege, der uns gestern da eingeführt hat, hat ja gesagt, das ist ja ein relativ begrenzter Bereich. Es geht ja in diesem Fall nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur um die Kälber. Das ist natürlich trotzdem ein großer Datensatz. Aber trotzdem ist das System in der Lage, so habe ich das jedenfalls verstanden. Und deswegen sagte er wohl auch, dass Plattdeutsch eventuell gehen könnte, weil manche Worte von dem System zwar nicht erkannt werden, aber über den Ausschluss eigentlich relativ schnell das richtige Wort gefunden wird, weil es eben ja immer in einem Spezialbereich sich bewegt. Und das fand ich eigentlich ganz faszinierend, dass auch wenn ich vielleicht mal ein bisschen undeutlich spreche, das System so intelligent ist, dass es sich aus diesem Wortpool, der sich um das Kalb bewegt, immer wieder das Richtige rausfindet.
Ja, top, genauso ist es. Also genauso genial, muss man sagen, ne? Also entwickelt sich auch weiter, das Ganze. Und ich stehe ja ganz am Anfang. Gerade wenn du überlegst, letztlich Videos einspielen, ne, wo du sagst, pass auf, wie kalibriere ich denn jetzt den Automaten? Ne? Im Moment muss man sagen, okay, er kriegt eine PDF aufgemacht, die auch noch in allen Sprachen da ist. Also dann kann es ja sein, also da kommt dann plötzlich ein Film, wie das also als YouTube-Video, der plötzlich dann mit der KI in die Landessprache, ne? Also dann ist es ja idiotensicher. Ne? Und ich begrüße die Entwicklung, weil es die Sache noch viel einfacher macht. Ne? Weil so ein Gerät muss ja auch gewartet werden. Ne? Bis sie sagen, okay, dann muss halt sagen, dass er sich um Kälber kümmert und muss sagen, okay, letztendlich die vier Kälber haben heute nicht gesoffen, die tust du bitte gern nachtreiben. Setzt du jetzt mit Hand dann dran. Ne? Das ist eine Arbeitsanweisung. Aber noch mehr in die Kommunikation, noch mehr in die Qualitätssicherung, noch mehr in die Arbeitserleichterung, ne? Gerade Kalibrierung beispielsweise oder letztendlich auch Fehlererkennung. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen, früher Fehler erkennen und auch abstellen können. Ähnlich, da komme ich wieder zu den Maschinen, wenn man sie heute metrisch anschaut, oder wie immer, die ja vorher schon sagen, wann was passiert. Ne? Oder den Kundendienst dann schon hinbestellen, wo es der Farmer oder der Landwirt noch gar nicht gemerkt hat. Also das geht Hand in Hand, in diese Richtung geht's.
Also da will ich ganz kurz anschließen, Thilo, Entschuldigung, dieses KI-Thema. Also wir haben ja diese genomische Selektion, die ich auch immer öfter anpreise, weil ich kriege einfach Informationen aus der Mutter, aus dem Vater. Die Vaterinformation ist schon da. Die haben wir schon seit ein paar Jahren. Die Mutter machen wir erst seit Verhältnis zur Hälfte an Informationsdaten sammeln. Wenn ich aber jetzt schon sagen kann, also ein Vererber hat eine Sicherheit von 99%. Aktuell ruft immer mal wieder einer nach Vererber, dann weißt du, okay, Papa sitzt im Nacken. Wenn ich das jetzt, und da will die KI hingehen, ich habe die genomischen Daten mütterlicherseits, väterlicherseits, wo ist die Streuung? Wie groß wird die Streuung eventuell? Wie ist das Endprodukt an Tieren her zu sehen? Wie wird das heute wirklich? Wo geht die Reise hin? Wir haben ja Bullen, ist egal, über welche Organisation wir sprechen. Wir haben Bullen, die fahren wirklich die Streuung, ne, in so einem ganz schwachen Kanal und dann haben wir welche, die gehen so auseinander. Wenn ich das beeinflussen kann, Kälbervitalität, wie kann ich das sehen? Das ist ein mega Thema. Also wir könnten hier noch Stunden füllen.
Was ich einfach faszinierend fand und deswegen wollte ich da gerade einhaken bei dir, Peter, du hast den Mähdrescher angesprochen und ich glaube, nicht nur in der Bevölkerung, auch so im Bereich der Landwirtschaft sind ja viele, und ihr habt das vorhin auch schon einmal kurz angesprochen, haben viele dieses Bild vom modernen Ackerbauern auf der großen Maschine, modern mit Isobus, mit Lenksystem und was weiß ich was, also auch der intelligente Techniker heute. Keiner sieht eigentlich mehr den, der morgens im Overall um diesen Mähdrescher kriecht und sich den Gerstenstaub anschließend doch wieder aus dem Nacken kratzen muss oder eben auch beim Schlepper die Maschine abschmieren muss. Also auch da gibt es ja noch diese, ich sag mal, Gummistiefel- oder Handschuharbeit, die ist ja nicht weg. Und gerade euer Vortrag heute und das, was ihr gesagt habt und hier erzählt habt, das zeigt doch, dass der Landwirt eigentlich auch nicht mehr der ist, der mit Gummistiefeln und Forke im Stall steht, sondern der sich eigentlich als Manager in vielen Bereichen wirklich mit intelligenter Technik beschäftigt und dass eigentlich, ja, dass wir durch solche Dinge wie heute und durch euer faszinierenden, ja, wirklich mitreißenden Vortrag hier den Leuten zeigen müssen, das sind moderne Menschen. Das sind ganz moderne Menschen, egal aus welchem Land sie kommen, die beschäftigen sich mit intelligenter Technik, die beschäftigen sich mit Zukunft und das ist einfach geil.
Ja, vielen Dank, Pilo.
Ich will da ganz kurz noch einhaken, wo du sagst, also Status quo, wie Peter vorhin schon sagte. Früher haben wir wirklich Masse gemacht. Masse und Klasse, das konnten wir schon immer. So, aber wir werden nicht mehr. Wir kriegen die Masse nicht mehr hin. Jetzt müssen wir noch besser werden in der Klasse. Das ist das, das sind die Kernaufgaben. Ich denke, das sind die Aufgaben der Zukunft. Und,
da sind wir uns einig.
Und die Situation, wie sie jetzt da ist, hat das Ganze auch noch beflügelt. Also ich sage immer, Sanktionen sind nicht immer schlimm. Es hilft mitunter auch zu springen, ne? Einfach mal zu trauen, zu sagen, wir müssen das machen. Und
ja.
Wenn wir da, die Ideen sind da. Die Ideen sind da und die Forschungsideen sind da und die Leute sind da. Ist auch durch jede Altersschicht. Du musst die Leute nur finden. Also ihr habt uns, da möchte ich nochmal Danke sagen, ihr habt uns heute hier zusammengebracht und ich sehe da schon gerade eine Riesenwolke. Ich höre dich schon in Holland sprechen und umgekehrt. Das ist unheimlich interessant.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das geht auch los. Ich nehme das gleich mit. Das ist Wahnsinn.
Ihr habt das ja schon gerade gesagt, wir könnten hier noch Stunden stehen und ich fürchte fast, wir müssen noch mal einen zweiten Teil einplanen oder ich hoffe, wir können es vielleicht. Dann vielleicht mal im Kälberstall oder im Kuhstall. Wäre vielleicht mal eine Idee.
Aber natürlich erst nach dem Holland-Besuch von Peter. Und, ne?
Also in Arnheim gibt es so ein altes Posthaus, Peter, da lade ich dich dann definitiv gerne zu ein.
Okay.
Das Haus der 100 Biere. Dürft ihr natürlich auch mitkommen, aber ihr müsst fahren. Also die Einladung steht.
Zum richtig coolen Rindersteak, ne?
Ja, die Einladung steht.
Alles klar.
Also aus meiner Sicht ein wirklich spannender Podcast, muss ich sagen, als Moderator. Man lobt sich ja ungern selber, aber wir können das in diesem Fall tun, weil wir haben dafür gar nicht so ganz viel zu beigetragen. Das habt ihr alleine super hingekriegt, da brauchtet ihr uns ja eigentlich gar nicht. Wir mussten zwischendurch mal versuchen, irgendwie mal eine Frage einzuwerfen, hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Also wirklich vielen, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Vortrag, für diese Einblicke auch nochmal in die Goldmedaille von Förster, also in dieses CAF-GPT, was ich einfach faszinierend finde. Und wie du gesagt hast, es war so, man hat es gelesen und man wusste eigentlich sofort, worum es geht. Also das war echt schon super. Und auch deine Faszination, Henning, also für die Kuh, für die Genetik und auch für dieses Potenzial. Und eben auch ganz klar sagend, wir müssen uns den Herausforderungen der Zukunft stellen. Wir haben Paris unterschrieben. Wir müssen.
Kommen da nicht drum rum.
Nein, wir kommen nicht drum rum. Und wir wollen das aber auch. Und wir können das.
Wir können das. Vor allem, wir können das. Das ist ganz wichtig. Und das will ich auch mal raustragen. Scheut euch da nicht vor. Wir können das.
Wir können das.
Wenn das einer kann, dann wir.
Deswegen super. Von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat mir mega viel Spaß gebracht. Super. Dankeschön.
Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Henning, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, mit uns zu reden, aber
bei uns zu
reden. Bei uns zu reden. Danke dafür. Wir danken natürlich auch ADF Milking für die Unterbringung hier am Stand und unseren Haussponsoren New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, die uns immer tatkräftig zur Seite stehen und uns unterstützen.
Immer wieder gerne.
Ja, ich sage auch vielen Dank.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.